Die Berufung der Laien, darum geht es heute hier in der Katechismus-Sendung. Und dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis, eine Sendung mit Pfarrer Bernhard Hesse aus Kempten. Eine Katechese gehalten für seine Pfarrzellen. Heute geht es also um die Laien, die nicht geweihten Christgläubigen und ihre apostolische Sendung in der Kirche. Gläubige, so sagt ja der Katechismus im Punkt 871, sind jene, die durch die Taufe Christus eingegliedert, zum Volke Gottes gemacht und dadurch auf ihre Weise des priesterlichen, prophetischen und königlichen Amtes Christi teilhaft geworden sind. Sie sind, gemäß ihrer je eigenen Sendung, zur Ausübung der Sendung berufen, die Gott der Kirche zur Erfüllung in der Welt anvertraut hat. So heißt es im Kirchenrecht im Kanon 204. Und im Kanon 208, den der Katechismus zitiert, heißt es dann, unter allen Gläubigen besteht, und zwar aufgrund ihrer Wiedergeburt in Christus, also schlicht aufgrund der Taufe, unter allen Gläubigen besteht eine wahre Gleichheit in ihrer Würde und Tätigkeit, Kraft der alle je nach ihrer eigenen Stellung und Aufgabe am Aufbau des Leibes Christi mitwirken. Die Berufung der Laien, hören Sie, eine Katechese von Pfarrer Bernhard Hesse aus Kempten.
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, ich möchte beginnen mit einem kleinen Witz. Zwei Reisende sitzen in einem Zugabteil, schweigen. Plötzlich spuckt der eine dem anderen haargenau am rechten Ohr vorbei und sagt: Gestatten, Knoch, Kunstspucker. Der andere, ziemlich verblüfft, spuckt Sekunden später seinem Gegenüber genau auf das rechte Auge und sagt: Gestatten, Meier, Laie. Vielleicht haben wir in diesem kleinen Witz schon eine gute Definition, was ein Laie ist. Das Wort Laie kommt ja eigentlich aus dem Griechischen und hängt zusammen mit dem griechischen Wort für Volk, Laos, Laikos, der zum Volk Gehörige. Gemeint ist der zum Volk Gottes Gehörige. Im Deutschen hat sich ein Gegensatz entwickelt in der Wortbedeutung. Laie wird sozusagen definiert als Nicht-Fachmann oder wie in unserem Witz eben Nicht-Künstler. Aber das ist eigentlich mehr ein deutsches Problem. In den meisten anderen europäischen Sprachen wird der Nicht-Fachmann mit anderen Wörtern belegt und der Laie ist tatsächlich nur der Vertreter des Volkes Gottes im kirchlichen Sprachraum. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir sowohl für unser Verständnis von Laie, genauso wie auch für unser Verständnis von Kleriker, Priester, die wir sozusagen oft dem Laien dann entgegensetzen, eine durchweg positive, sprich nicht mit Defiziten behaftete Vorstellung dieses Wortes Laie entwickeln. Das betont auch unser Katechismus. Wahre Gleichheit und Würde und Tätigkeit kommt dem Laien zu, Kraft, der alle je nach ihrer eigenen Stellung und Aufgaben am Aufbau des Leibes Christi mitwirken. Es gibt ein wunderschönes Bild von Kirche. dass uns das ein bisschen deutlicher erklärt. Jesus selbst stellt den Jüngern im Abendmahlsaal beim letzten Abendmahl im Matthäusevangelium eine wichtige Frage. Welcher von beiden ist größer? Wer bei Tisch sitzt oder wer bedient? Natürlich der, der bei Tisch sitzt, antwortet Jesus selbst auf diese Frage und ergänzt dann, ich aber bin unter euch wie der, der bedient. Wenn wir das Verhältnis zwischen Hierarchie, Klerikern, Priestern, Bischöfen, Diakonen und Laien definieren, dann ist es genau dieses Verhältnis. Der Laie sitzt am Tisch, alle anderen Stände der Kirche bedienen. Gerade das Amt in der Kirche wird nicht als etwas Höheres definiert, dem sozusagen die Laien untergeordnet sind, sondern es wird als Dienst definiert, das den Laien zugeordnet ist. Du bist als Laie der, der bedient wird und bist deswegen am Tisch. Und dieser Tisch ist im gewissen Sinne auch schon der Tisch, der dir vom Herrn selbst bereitet worden ist, an den er dich in der Taufe gesetzt hat und dir jetzt Diener zugeordnet hat, die dir helfen, letztlich deinen Platz am Tisch auszufüllen, deinen Platz in der Kirche, besser dann im Reich Gottes auszufüllen. Der Laie ist der Vertreter, das Glied des Volkes Gottes schlechthin, um den sich die gesamte Kirche mit ihren Diensten dreht. Es gibt eben nicht ein Oben und Unten in der Kirche, sondern es gibt eigentlich eine einzige Gemeinschaft, die füreinander da ist und wo gerade der Getaufte in seiner Würde in der Mitte ist und alle anderen Dienste diesem Getauften zugeordnet sind. Damit sind wir schon beim Kern des Laiendienstes. Alles, was du als Laie bist, was du als Christ bist, was du in der Nachfolge Christi bist, bist du durch deine Taufe. In der Taufe hat dich Christus zum Glied des Gottesvolkes, zum Kind Gottes geweiht, gesalbt. Deswegen heißt du ja auch Christ. Christ kommt von Christus und Christus ist der Gesalbte. Du bist wie Christus gesalbt in eine dreifache Würde hinein. Das drücken wir auch unmittelbar bei der Taufe durch die Chrisamsalbung aus. Der Diakon, der Taufspender, verwendet bei der Taufe das vom Bischof speziell dafür geweihte Chrisamöl, das auch bei der Priesterweihe, auch bei der Bischofsweihe Anwendung findet, bei der Firmung natürlich vor allem auch. Und in dieser Salbung wirst du dreifach gesalbt. Die erste Salbung ist deine Salbung zum Priester. Da müssen wir immer aufpassen, auch da gibt es ein sprachliches Problem, denn das Wort Priester, priesterlich, hat zwei Bedeutungen. Hier in Bezug auf die Taufsalbung geht es um das alttestamentliche Priestertum. In der Priesterweihe geht es um das neutestamentliche Priestertum, das im Lateinischen durchaus unterschieden wird. Im Deutschen haben wir dasselbe Wort dafür. Im Alten Testament geht es beim Priester um die Aufgabe, für das Volk Gottes zu beten und zu opfern. Das heißt, das Volk Gottes in der Gegenwart Gottes zu repräsentieren, ist damit zu heiligen durch das Gebet und durch das Herabrufen der Gnade Gottes. Du bist als Getaufter würdig, Gott zu nahen und ihm die ganze Umwelt, in die du gestellt bist, vor sein Angesicht zu halten, damit er diese deine Umwelt, wir nennen es im Zellsystem den Oikos, mit seiner Liebe durchdringen kann. Stellvertretend für viele andere erlaubst du Gott, sein gnadenreiches, segensreiches Wirken an deinen Mitmenschen zu vollziehen. Das ist unser erster grundsätzlicher Dienst an dieser Welt, der unwahrscheinlich wertvoll und mächtig ist, weil Gott mächtig ist und weil er deine stellvertretende Erlaubnis braucht, damit er mit seinem Heil in diese Welt eintreten kann. Die zweite Salbung bezieht sich dann auf das Prophetentum. Der Prophet wurde schon im Alten Testament gesalbt und ihm ist das Wort Gottes anvertraut. Dir ist als Getauftem ganz besonders das Wort Gottes anvertraut. Es gibt sogar noch einen eigenen Ritus in der Taufe, den Ephata-Ritus, wo der Priester Mund und Ohren berührt und sagt dazu, dass eben das Wort Gottes in diesen Menschen nun durch das Hören eintreten soll und durch das Verkünden wieder weitergegeben werden soll. Evangelisierung ist dir aufgetragen. Du bist der erste Verkünder des Wortes Gottes bei deinen Kindern, wieder in deinem Oikos, bei den Menschen, die Gott dir anvertraut hat. Wenn du dort das Evangelium nicht verkündest, wird es nicht verkündet. Die Priester, die Amtsträger, die Diakone haben den Auftrag, dem Gläubigen zu befähigen, das Evangelium weiterzugeben, es ihm so zu verkünden, dass er es weitergeben kann. Aber an der Stelle, wo du von Gott hingestellt bist, kannst nur du das Evangelium verkünden und evangelisieren. Bleibt der königliche Dienst, zu dem du gesalbt bist, der ein sehr breiter ist. Zunächst einmal ist der König im Alten Testament bereits der Hirte seines Volkes. Und so hast du die Aufgabe, guter Hirte zu sein. Er meint aber im weitesten Sinne dann dein ganzes politisches, soziales Wirken. Im weiteren Sinne auch eben Hirte zu sein und am Aufbau des Reiches Gottes in dieser Welt, auch im Zusammenleben der Menschen, im politischen Bereich, im Staat eben mitzuwirken. Du bist dort besonders gefordert, denn genau das ist sogar dem Vertreter des Klerus verboten. In der katholischen Kirche dürfen Kleriker keine politischen Ämter ausführen, um eben frei zu sein für den Dienst am Volk Gottes. Also der Kleriker hat Einschränkungen in seinem Wirken in der Welt, nicht du als Laie. Und dieser dreifache Dienst konkretisiert sich nun für den Laien in zwei Ständen. Der erste Stand ist sicher der Stand der Ehe. Es ist im gewissen Sinne ein besonders geweihtes Laientum für die Familie. Diese drei gesalbten Ämter auszuüben in der Familie, und ähnlich ist es dann im Ordensstand, der sich mehr über die Familie, außerhalb der Familie eben vollzieht. Auch die Ordensleute sind ja in einer großen Mehrheit letztlich Laien, die lediglich dort ihre Taufe versuchen intensiv zu leben. Nehmen wir wieder ein Wort mit auf den Weg. Für die nächste Woche, Papst Johannes Paul II. Hat in seinem apostolischen Schreiben Christi Fidelis Laici das Evangelium von den Arbeitern im Weinberg betrachtet und dabei für die Laien besonders den Auftrag herausgegriffen: Geht auch ihr in meinen Weinberg. Ich möchte es wieder kürzen auf die vier Worte: Geht in meinen Weinberg. Der Laie im Witz vom Anfang hat ins Auge getroffen, obwohl er kein Künstler war. Vielleicht ist es auch bei uns so. Wenn die Laien ihre Berufung in der Fülle leben, trifft durch sie das Wort Gottes in das Herz der Menschen. Besser vielleicht wie das der Künstler, der Fachleute, die meinen, sie wären Spezialisten des Wortes Gottes. Entscheidend ist, dass das Wort vom Glaubenden so gelebt wird, dass es durch das Leben überzeugt. Geht in meinen Weinberg. So bitten wir um den Segen Gottes. Segne und behüte euch der mächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.
Selig das Volk, dessen Gott der Herr ist.
Er hat es zu seinem Eigentum erwählt.
Seliges Israel, wer ist dir gleich?
Die Berufung der Laien, darum ging es heute, Pfarrer Bernhard Hesse aus Kempten mit diesem Impuls. Hier in der Katechismusreihe bei Radio Horeb. Sie können diese Sendung nachhören, diesen Impuls auf horeb.org, natürlich in der Radio Horeb App und auch ganz klassisch auf einer CD, die man bestellen kann beim Radio Horeb CD-Dienst. Dass wir das alles anbieten können, dass wir hier gemeinsam beim Radio beten können, dass Sie auch diese Dienste des Podcastes, der Mediathek, der Radio Horeb App, der kostenlosen CD in Anspruch nehmen können, das verdanken wir ausschließlich Ihren Spenden. Man kann es nicht oft genug betonen, Radio Horeb hat keinerlei sonstige Einnahmen. Das heißt, dass Sie jetzt auf Ihren Radioknopf drücken können, dass Sie auf Ihrem Smartphone Radio Horeb auch über die App hören können und mitbeten können. Das ist diese große Gemeinschaft aus Betenden und Glaubenden gibt. Das verdanken wir ausschließlich Ihren Spenden, liebe Hörerinnen und Hörer. Ein herzliches Vergelt's Gott dafür, dass Sie dies möglich machen mit Ihrem Beitrag. Und sei er auch nach dem weltlichen Augenschein noch so gering und klein. Wir Christen wissen, wenn man in diese Spende, in diesen materiellen Beitrag die entsprechende geistliche Intention legt, wenn man das Ganze mit ins Gebet nimmt, da kann so viel Großes draus werden. Und die Geschichte dieses Radios ist dafür das beste Beispiel. Also vergelt's Gott Ihnen allen, die Sie für uns spenden, die Sie für uns beten, die Sie für uns opfern. Danke für diesen Ihren wertvollen Dienst. Es ging also heute um die Berufung der Laien in der Kirche und wir haben noch ein bisschen Zeit. Zur Berufung der Laien gehört auch, darüber haben wir heute auch einiges gelernt, zur Berufung der Laien gehört eben gerade auch das Zeugnis in der Welt. Jede und jeder von uns ist ein Missionar. Hören und Handeln wird es auch im Oktober bei uns heißen, in unserer missionarischen Woche vom 12. bis 17. Oktober. Hören und Handeln. Zum Handeln kann auch gehören, dass man sich am kommenden Samstag nach Berlin aufmacht. Dort ist wieder der Marsch für das Leben und da kann man viele Referenten von Radio Horeb dort treffen, unter anderem Claudia Sperlich, die Schriftstellerin und Bloggerin aus Berlin vom Blog Katholisch Logisch. Sie wird beim Marsch für das Leben auch wieder Ordnungsdienste verrichten und beim letzten Wochenkommentar am vergangenen Samstag hat sie mit Nachdruck dazu eingeladen, jeder und jeden, die und der kann sich am kommenden Samstag, 22. September, nach Berlin aufzumachen und dort gemeinsam ein Zeichen zu setzen für das Leben beim diesjährigen Marsch für das Leben Berlin, kommender Samstag, 22. September. Und diesen Wochenkommentar dazu von Claudia Sperlich hören wir an dieser Stelle zum Ausklang dieser Sendung.
Am 22. September findet der Marsch für das Leben in Berlin statt. Er beginnt um 13 Uhr vor dem Reichstag. Warum machst du da überhaupt mit, werde ich manchmal gefragt. Die Argumente dagegen sind, das ist doch noch kein richtiges Leben. Von der Gegenseite wird biologisches Wissen geflissentlich ignoriert. Menschen im frühen Entwicklungsstadium werden als Zellklumpen oder Haufen bezeichnet, mit Krebs oder Ausscheidungen verglichen. Aber bei der Befruchtung, also der Verschmelzung von Samenzelle und Eizelle, entsteht nicht Krebs oder Kot, sondern ein Lebewesen gleicher Art wie die Eltern, im Falle menschlicher Eltern, ein Mensch. Auch wenn man das bei einer Morula noch lange nicht erkennen kann, ändert das nichts an den Tatsachen. Deshalb widerstrebt mir auch das Argumentieren mit niedlichen Kinderbildern etwas. Es ist aus naturrechtlicher Sicht gleichgültig, ob die befruchtete Zelle sich zu einem süßen, kulleräugigen Baby entwickelt und später zu einem leidlich hübschen und intelligenten Erwachsenen oder zu einem entstellten und verkrüppelten Baby ohne Chance, erwachsen zu werden. Natürlich wünscht man jedem Menschen Gesundheit an Geist, Leib und Seele, aber das Menschsein hängt von der Erfüllung dieser Wünsche nicht ab. Da laufen auch politisch ganz krause Vögel mit. Mit denen kannst du dich doch nicht gemein machen. Mache ich auch nicht. Sollte jemand mitgehen, der das Recht auf freie Meinungsäußerung missbilligt und den Verzehr von Fleisch und Schokolade verbieten will, so werde ich mich bezüglich der letzten beiden Punkte auf keine Diskussion mit ihm einlassen und muss das auch nicht, denn um diese Punkte geht es beim Marsch für das Leben nicht. Und bezüglich des ersten Punktes werde ich ganz einfach frei meine Meinung äußern, wie er. Vorgekommen sind mir vergleichbare Äußerungen bislang nur auf der Seite der Gegendemonstranten, die mir den Mund verbieten wollen und von denen der ein oder andere schon mal gleichzeitig für veganes Leben, gegen Tierquälerei und für ein Recht auf die Tötung kleiner Menschen laut gibt. Es geht hier ausschließlich um das unbedingte Recht auf Leben und die unbedingte Pflicht, Menschenleben zu schützen. Der Marsch für das Leben ist von fanatischen Evangelikalen durchsetzt. Vom Marsch für das Leben geht keine Gewalt aus, weder gegen Menschen noch gegen Sachen, weder körperlich noch verbal. Von der Seite der Gegendemonstranten kann man das leider nicht behaupten. Übrigens freue ich mich zwar, wenn möglichst viele Katholiken mitgehen, aber ich freue mich generell über jeden, der sich für das absolute Recht auf Leben einsetzt. Die Evangelikalen, mit denen ich zeitweise gemeinsam in einem Büro der Lebensschützerbewegung saß, sind freundliche und höfliche Menschen, die mir meine Konfession nicht madig machen wollen. Der Marsch für das Leben versteht sich übrigens als konfessionell und politisch neutral, allerdings mit eindeutig christlichem Menschenbild. Sollten sich Atheisten, Buddhisten und Muslime dazu bereit finden, sind sie herzlich eingeladen, mitzumachen. Fanatismus, gleich welcher Couleur, wird von den Veranstaltern nicht geduldet. Das nützt ja doch nichts. Es wird ja doch weiter abgetrieben. Zum einen nützt es sehr wohl, wenn man zu vielen für eine gerechte Sache friedlich eintritt, betend und hoffend. Das ist spürbar an einer immer größeren Teilnehmerzahl beim Marsch für das Leben und daran, dass viele Hilfsangebote wahrgenommen werden. Zum anderen möchte ich die Vernichtung von Menschen auch dann nicht passiv hinnehmen, wenn eine Aktion mit Sicherheit folgenlos wäre. 2017 wurden in Deutschland 101.209 Menschen abgetrieben. Das sind pro Arbeitstag 405 Menschen. Stellen Sie sich vor, in Deutschland würden 3.600 Schulklassen jährlich durch Amokschützen ausgelöscht. Das ist die gleiche Größenordnung. Ich vermute, Sie würden nicht schulterzuckend sagen, man kann ja eh nichts ändern. Von 2010 bis 2016 sanken die Abtreibungszahlen stetig, seit dem vergangenen Jahr steigen sie wieder. Gleichzeitig stieg die Zahl der Spätabtreibungen, also 22. Woche und später. Das bedeutet, es werden immer öfter Kinder abgetrieben, die deutlich als kleine Menschen erkennbar sind, in den Proportionen kaum von einem Neugeborenen unterscheidbar, obwohl erheblich kleiner. Nur ein Zellhaufen ist hier nicht einmal beim Ignorieren sämtlichen biologischen Schulwissens sagbar. Im ersten Quartal 2018 wurden in Deutschland etwa 27.200 Abtreibungen vorgenommen, 2,2% mehr als im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres, 971 Schulklassen. Das oft gehörte Argument, eine liberale Gesetzgebung führe zu weniger Abtreibungen, stimmt nicht. In der Statistik tauchen nicht die winzigen Menschen auf, die bei In-vitro-Befruchtungen weggeworfen werden. Nach deutschem Recht dürfen jeweils höchstens 3 der im Labor befruchteten Eizellen zu Embryonen heranreifen. Die künftigen Eltern entscheiden dann, ob der Mutter 1, 2 oder 3 Embryonen eingepflanzt werden. Die überschüssigen Embryonen, die überschüssigen Menschen, werden entsorgt, manchmal auch eingefroren. Auch hier wird mit Menschen ganz und gar unmenschlich umgegangen. Nicht weniger wichtig ist das Thema Euthanasie. Wenn man dies Wort benutzt, reagieren viele Gegendemonstranten hysterisch. Aber wie soll man es bitte sonst nennen, wenn der Selbstmord auf Rezept, zumindest in Holland und Belgien, schon längst nicht mehr Selbstmord ist, sondern das Beseitigen nicht einwilligungsfähiger Menschen wie Kinder und Demente? Die Diskussion zum Thema assistierter Suizid geht auch in Deutschland in diese Richtung. Argumentiert wird mit dem Vermeiden oder Beenden von Leid. Aber man vermindert das Leid der Welt nicht dadurch, dass man die dementen Großeltern und die behinderten Kinder umbringt. Im Gegenteil, sobald die Tötung Kranker und Behinderter gesetzlich erlaubt wird, wird sie auch erwünscht. Bereits heute hören Eltern behinderter Kinder Sätze wie »Sowas sieht man doch im Ultraschall, das hätte doch nicht sein müssen«. Ich fürchte, ich werde noch erleben, dass man das auch den Verwandten, Begleitern und Pflegern dementer und erwachsener Behinderter sagt. Vielleicht kann ich das nicht verhindern, aber ich möchte nicht irgendwann gefragt werden, warum ich geschwiegen habe. Nicht von Menschen und nicht von Gott. Als Ordnerin werde ich mit pöbelnden und randalierenden Gegendemonstranten zu tun haben, aber in der Regel nicht dramatisch, da die Polizei den Marsch für das Leben von den meisten Gegnern abschirmt. Mehr Arbeit habe ich erfahrungsgemäß mit den friedlichen Marschierern. Deshalb eine ganz große Bitte, bleiben Sie auf der Straße. Gehen Sie nicht auf die Bürgersteige. Die sollen nämlich für die Fußgänger, die Ordner und auch für die Polizei frei bleiben. Nehmen Sie es wahr, wenn Sie einmal im Jahr nach Herzenslust auf großen Straßen gehen dürfen. Bedenken Sie, Ordner müssen ihre Augen und Ohren überall haben und im Gegensatz zu Polizisten haben sie dafür keine jahrelange Ausbildung genossen. Im Minutentakt sagen zu müssen, bitte bleiben Sie auf der Straße, bitte gehen Sie nicht auf den Bürgersteig, ist unter diesen Umständen etwas anstrengend. Ich zähle auf Ihr Verständnis. Also bis zum 22. September, 13 Uhr vor dem Reichstag. Kommen Sie und setzen Sie durch Ihre Präsenz ein Zeichen gegen Abtreibung, Selektion und Euthanasie. Wer mag, ist vorher herzlich eingeladen, an einem Seelenamt für die Ungeborenen teilzunehmen. 22. September, 10 Uhr, in St. Marien am Benitz, Berlin-Spandau, Benitz-Ecke am Juliusturm. Von dort brauchen Sie mit den Öffentlichen eine Dreiviertelstunde zum Reichstag, haben also bequem Zeit. kommen Sie zum Marsch für das Leben, 22. September, 13 Uhr, vor dem Reichstag. Vielen Dank.
Das war zum Ausklang dieser Katechismus-Sendung die Schriftstellerin und Bloggerin Claudia Spärlich vom Blog Katholisch-Logisch. Den haben wir natürlich verlinkt in den Details zu dieser Sendung auf horeb.org, ganz klar. Da gibt es ja im Tagesprogramm diese Möglichkeit, neben der Sendung sich Details anzeigen zu lassen. Und das sollten Sie anklicken und dann den Links folgen zu Katholisch-Logisch, dem spiritotrophen, heretikophoben, ekklesiophilen und osteophagen Blog von Claudia Spärlich. Was genau diese Fremdworte bedeuten, die sind natürlich mit einem Augenzwinkern gemeint. Das erfahren Sie auf diesem Blog, Katholisch-Logisch von Claudia Spärlich. Mein Name ist Gregor Dornis. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb. Viel Freude hier im weiteren Programm. Ihnen alles Gute und gottesreichen Segen.